Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 4, hört das Wort Gottes. Du sollst nicht zusehen, wie das Rind oder Schaf deines Bruders irregeht. Und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst sie deinem Bruder unbedingt wieder zurückbringen. Wenn aber dein Bruder nicht in deiner Nähe wohnt oder du ihn nicht kennst, so sollst du sie in dein Haus aufnehmen, dass sie bei dir seien, bis dein Bruder sie sucht, und dann sollst du sie ihm zurückgeben. Ebenso sollst du es auch mit seinem Esel machen, und so sollst du es mit seinem Gewand machen, und so sollst du es mit allem Verlorenen machen, was dein Bruder verliert und was du findest. Du kannst dich ihm nicht entziehen. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen, und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst ihnen unbedingt helfen. Lasst uns beten. Herr Vater, dein Wort ist ein Licht auf einem Weg, auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Herr, wir leben in einer dunklen Welt, in einer gefallenen Schöpfung. Herr, doch deine Wahrheit leuchtet uns. Herr, wir bitten, dass wir auf deine Wahrheit schauen, davon lernen. Und Herr, wir bitten, dass du uns dafür deinen Geist gibst, damit wir deine Wahrheit verstehen. Der heutige Abschnitt ist eigentlich relativ praktisch. Das ist für Predigtvorbereitung immer sehr angenehm, weil man muss nicht groß die Brücken suchen. Wir sind vielleicht nicht so sehr vertraut mit den Umständen, aber ich denke, das Prinzip, was wir hier finden, ist ziemlich einfach. Das Gesetz Gottes gibt uns hier eine sehr praktische Anwendung des Gesetzes, wenn man so will. Ich erinnere euch, als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot, dann antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sehen, es wird oft das Doppelgebot der Liebe genannt. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten. Und was wir hier finden, ist zumindest ein Teil der Nächstenliebe. Unser Herr bestätigt, dass das Gesetz von uns fordert, unseren Nächsten zu lieben. Doch hier in 5. Mose sehen wir einen ganz speziellen Teil dieses Gesetzes, den Nächsten zu lieben. Weil hier Israel vor allem aufgefordert, seine Geschwister, seinen Bruder zu lieben. Darin sehen wir eine der wichtigsten Prioritäten, die wir vielleicht heute vergessen haben. Nicht eine der wichtigsten Prioritäten, aber eine wichtige Priorität, die wir vergessen haben. Paulus schreibt zum Beispiel im Galaterbrief, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen Glaubens. Ich weiß nicht, ob ihr seht, was Paulus hier macht. Er sagt deutlich, dass es unsere Pflicht ist, Gutes zu tun. Wir sollen nicht müde werden, Gutes zu tun. Vor allem aber sollen wir unseren Geschwistern Gutes tun. Wir sehen also, die Prioritäten sind klar. Zuerst helfen wir unseren Geschwistern in der Gemeinde, dann helfen wir anderen. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir hier finden, die wir verstehen müssen. Denn wir haben oft die Idee, ich weiß nicht, ob ihr das öfter gehört, aber ich habe es öfter gehört, dass Nächstenliebe unsere Mission ist. Wenn wir unserem Nachbarn oder unserem Arbeitskollegen oder unseren Freunden helfen, dann ist es so eine Art Evangelisation. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist. Es ist ein Akt der Liebe. Es ist ein Akt der Liebe unserem Nächsten gegenüber, aber es ist nicht Evangelisation. Wir werden aufgefordert, unserem Nachbarn zu helfen, aber wir sollten vor allem mit der Liebe anfangen gegenüber unseren Geschwistern. Ich habe es leider öfters in Gemeinden gesehen, dass die Geschwister leiden mussten, während allen anderen außerhalb der Gemeinde geholfen wurde. Genau das ist der Fehler, den wir vielleicht begehen, wenn wir denken, Nächstenliebe ist ein Akt der Evangelisation. Es ist es nicht. Das Evangelium wird verkündigt, gepredigt, wenn es gepredigt wird, nicht wenn wir helfen. Aber das Interessante, was wir in diesem Abschnitt auch sehen, ist, dass es vor allem praktische Dinge sind, um die es hier geht. Es geht um ganz einfache, praktische Arbeit. Wir müssen uns nicht große Gedanken machen, wir müssen nicht uns groß philosophisch Gedanken darüber machen, was es bedeutet. Es ist eine sehr praktische Anwendung. Es sind Situationen aus dem Alltag. Natürlich nicht für uns. Wir leben in Berlin, kaum Landwirtschaft, eigentlich keine Landwirtschaft mehr. Keiner von uns besitzt Tiere. Zumindest weiß ich das nicht. Und vor allem weiß ich nicht, ob irgendjemand von uns Esel oder Schafe oder Rinder besitzt. Aber die Idee und das Prinzip bleibt das gleiche. Das gleiche Prinzip. Und deshalb lass uns Stück für Stück durch den Text gehen und verstehen, was dieser Abschnitt sagt. Der Titel der Predigt, wie ihr vielleicht auf den Gottesdienstzettel lesen könnt, heißt Liebe deine Geschwister. Wir werden zwei Punkte betrachten. Der erste Punkt, den wir betrachten, ist Ignoranz verboten. Ignoranz verboten. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, aber als ich den Text gelesen habe, das erste Mal ist mir aufgefallen, wie oft in diesem Abschnitt das Wort nicht auftaucht. Nicht. Ich habe 6 Mal gezählt und 5 Mal davon ist es ein Verbot, einfach nur zuzusehen. Es ist ein Verbot, einfach nur zuzusehen, wie jetzt was passiert. Das Gesetz hier ist ziemlich deutlich. Es verbietet uns, die Not unserer Geschwister zu ignorieren. Es ist ein Verbot, das zu ignorieren, was unseren Geschwistern vielleicht fehlt. Lass uns die Situation zu verstehen. Israel war zu der Zeit, als sie das Gesetz bekommen haben, ein Nomadenvolk. Sie haben in Zelten gelebt, sind durch die Wüste gewandert, das 40 Jahre lang. Und das bedeutet, sie hatten zwar Tiere, aber wahrscheinlich keine Ställe. Und oft haben Nomadenvölker noch nicht mal Zäune für ihre Tiere. Was dann passieren konnte, war, dass das ein oder andere Tier einfach abgehauen ist, einfach weggelaufen. Vor allem Schafe neigen dazu, wenn sie nicht gehütet werden, dass sie einfach irgendwo hinlaufen. Da, wo es sie gerade gefällt, da, wo es vielleicht gerade grün ist. Und plötzlich erscheint neben dir, vielleicht, weil du gerade im Zelt sitzt, die Tiere waren zwar alle außerhalb des Lagers, aber auf einmal sitzt du in einem Zelt und auf einmal läuft da das Schaf deines Nächsten, deines Bruders vorbei. Und später, als Israel dann im Land war, hatten sie zwar Ställe und Weiden, dennoch konnten die Tiere ausbrechen. Dennoch war es möglich, dass die Tiere ausbrechen. Und selbst heute passiert es. Ich weiß nicht, ob ihr das auch immer amüsant findet, aber manchmal, wenn man auf der Autobahn fährt und den Verkehrsfunk hört, dann hört man, dass man auf gewissen Abschnitten vorsichtig fahren soll, weil gerade wieder Kühe oder Rinder ausgebrochen sind. Die lustigsten Verkehrsmeldungen bei uns früher waren außerdem Vorsicht vor Kamelen oder Dromedars oder Lamas. Wir hatten bei uns im Dorf einen Landwirt, der ein Dromedar hatte, ein anderer Landwirt, der Lamas gezüchtet hat. Aber unabhängig davon sehen wir, dass die Tiere einfach ausbrechen. Aber selbst heute aus so fast schon Hochsicherheitsstellen schaffen es Kühe manchmal auszubrechen und einfach auf die Straße zu laufen. Und diese Tiere waren nicht einfach wie heute einst von vielen, das im Stall stand, sondern es waren essentielle Dinge für die Menschen. Es war deren Leben. Die waren abhängig von den Tieren. Heute braucht ein Unternehmen Mitarbeiter, damit es funktioniert. Damals braucht ein Israelit Schafe und Rinder und Esel, um zu funktionieren, um überleben zu können. Jetzt heißt es hier, wenn du das Rind oder das Schaf deines Nächsten siehst. Schaf und Rind waren damals die 2 wichtigsten Nutztiere. Rinder haben, oder die Kühe haben Milch gegeben, sie waren kräftig, sie haben den Pflug ziehen können, sie haben in der Arbeit helfen können. Schafe haben Wolle und auch Milch und alles gegeben. Es war vielleicht manchmal das einzige Tier, was eine Familie hatte. Viele Familien hatten vielleicht nur ein Rind, vielleicht nur ein Schaf und davon waren sie abhängig. Wenn das weg war, war das ein Problem, dann war die Not groß. Wovon sollte diese Familie überleben? Und stellt euch vor, ihr seid ein Nomadenvolk, alle Zelte schön ausgerichtet um die Stiftshütte, außerhalb der Zelte die Schafe und du gehst raus auf die Herde, um dein Schaf zu sehen und auf einmal ist es weg. Deine Lebensgrundlage war dir genommen. Genau an diesem Punkt greift das Gesetz letzten Endes ein. Es sagt, wenn du das Tier deines Bruders findest, dann bringe es zurück. Dann gib es ihm wieder. Die Tiere waren wahrscheinlich markiert. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Heutzutage markiert man Schafe mit farblichen Kennzeichen. Man markiert Kühe mit irgendwelchen gelben, komischen Plaketten im Ohr. Und wir kennen es alle aus Bonanza-Serie folgen, dass die Rinder Brandzeichen bekommen haben. Man hat die Tiere markiert, man wusste, dieses Tier ist nicht mein Tier. Dieses Tier gehört jemand anders im Volk. Man konnte erkennen, wem das Tier gehört und wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich hat sich der Bruder sogar gefreut, wenn das Tier ihm zurückgebracht hat. Sogar riesig gefreut haben. Denk nur daran, wie er es für ein Gleichnis Jesus nimmt, um zu sagen, wie groß die Freude im Himmel ist. Er sagt, ein Mann hat 100 Schafe und eins geht ihm verloren und er läuft diesem einem Schaf hinterher und findet es und bringt es zurück und seine Freude ist riesig. Das war kein Bild, was Jesus erfunden hat. Es war damals so. Wenn ein Schaf verloren gegangen ist und es wiedergefunden hat, war die Freude riesig. Wie viel mehr wird sich der Bruder gefreut haben, wenn du ihm sein einziges Schaf gebracht hast. Wir freuen uns über die Dinge, die wir zurückbekommen. Ich wollte neulich in meinem Buch nachschlagen und stand vor meinem Bücherregal und habe festgestellt, dass ich dieses Buch jemandem in London ausgeliehen habe und ich nicht weiß, wann ich es wiederbekomme. Und so geht es so manchmal, dass wenn wir Dinge ausgeliehen haben, wir sogar vergessen haben, dass wir sie ausgeliehen haben, bis wir sie wiederbekommen und dann freuen wir uns riesig darüber, dass wir die Dinge wiederbekommen, die wir eigentlich ausgeliehen haben. Wie viel mehr würden wir uns freuen, wenn wir das, was wir essentiell brauchen und verloren haben, wiederkommen. Hier geht es wirklich teilweise ums Überleben. Hier geht es um Tiere, die zum Überleben notwendig waren. Mose sagt, wenn du das Tier siehst, das deinem Bruder gehört, dann sollst du nicht zusehen, wie es in die Irre geht. Anders ausgedrückt könnte man sagen, wenn du das Tier deines Bruders siehst, sollst du nicht zusehen, wie es auf den Abgrund zuläuft vielleicht. Oder wie es in Richtung Wolfshöhle läuft. Oder das Rind, das vielleicht immer weiter in einen Fluss reinläuft und droht zu ertrinken. Das Gesetz sagt, du darfst dich ihnen nicht entziehen. Das heißt, wenn du das Rind siehst oder das Schaf siehst, darfst du nicht sagen, oh, okay, das Schaf geht in die Irre, ich renne mal schnell zu meinem Bruder und sage ihm Bescheid. Du darfst dich ihm nicht entziehen, du musst ihm helfen. Und dann sagt das Gesetz sogar, wenn du deinen Bruder nicht kennst oder dein Bruder zu weit weg wohnt, dann sollst du das Tier zu dir nehmen und in deinem Haushalt versorgen, bis dein Bruder kommt und es holt. Es steht hier nicht, und das ist interessant, dazu würden wir vielleicht neigen, es steht hier nicht, schreibe ihm eine Rechnung. Oder verlange eine gewisse Gegenleistung. Mach es einfach. Tu es. Seh die Not und tu es. Die Frage natürlich, die wir jetzt uns stellen müssen, ist, was hat das mit uns im 21. Jahrhundert zu tun? Wie gesagt, keiner von uns hat Tiere. Und keiner von uns lebt auf dem Land, wo wir sagen könnten, wir müssen die Tiere unseres Nachbarn im Auge behalten. Ich denke, die Antwort darauf finden wir in Vers 3. 3 sagt Mose, ebenso sollst du es auch mit seinem Esel machen und du sollst es mit seinem Gewand machen. Und so sollst du es mit allem Verlorenen machen, sein Bruder verliert und was das du findest, kannst dich ihm nicht ziehen. Es geht also nicht um Tiere in diesem Abschnitt, es geht generell darum, den Bruder zu kümmern, wie wir uns kümmern können. Die Israeliten sollten alles, was sie finden, was jemand anders gehört, erst einmal aufnehmen, um es dem Bruder zurückgeben zu können oder der Schwester, wie auch immer es gehört hat. Ja, und wir haben vielleicht keine Landwirtschaft in unserer Gemeinde, aber wir haben vielleicht genug Geschwister in unserer Gemeinde, die von uns Zeit brauchen oder einfach nur Hilfe. Bei irgendwas. Praktische Hilfe. Manchmal ist das Problem vielleicht, dass wir gar nicht wissen, dass sie Hilfe brauchen. Ich denke, dieser erste Punkt heute, Ignoranz verboten, lehrt uns vor allem zwei Dinge. Erstens müssen wir hinsehen. Wir müssen die Not unserer Geschwister sehen. Es ist falsch, wenn wir sonntags in die Gottesdienste kommen, um eine gute Zeit zu haben. Falsch, wenn wir in den Gebetskreis kommen und einfach nur die Leute zu sehen. Wir müssen hinsehen. Wir müssen uns mit unseren Geschwistern unterhalten, um zu sehen, wo sie Hilfe brauchen. Und wenn wir ehrlich sind, für einen Israeliten damals hat es vielleicht was gekostet und vielleicht sogar viel gekostet, ein Schaf oder ein Rind seines Bruders aufzunehmen. Aber es war keine super anstrengende Arbeit für ihn. Es war nichts, was ihn überfordert hat. Und ich glaube nicht, dass das Wort Gottes hier von uns fordert, dass wir über unsere Kräfte hinaus etwas tun oder sehen. Aber manchmal sind es einfache Hilfen. Manchmal, und ich glaube am meisten sogar, helfen wir, wenn wir beten. Wenn wir unsere Geschwister vor den Herrn bringen. Wir müssen also aufmerksam sein, wenn wir mit unseren Geschwistern reden. Wir müssen Zeit mit unseren Geschwistern bringen. Wir müssen also, wenn es möglich ist, zu beiden Gottesdiensten kommen, zum Gebetskreis kommen. Wir müssen versuchen, so viel Zeit wie möglich mit unseren Geschwistern zu verbringen, um helfen zu können. Sonntag ist der Tag des Herrn und wir glauben, dass wir den Tag des Herrn freihalten sollen von allem anderen, um Gott anbeten zu können, um den Tag in der Anbetung des Herrn zu verbringen. Aber wir glauben auch, dass wir diesen Tag nicht alleine in der Anbetung des Herrn verbringen sollen, sondern mit unseren Geschwistern zusammen. Wir sollten uns diesen Tag auch frei halten, um Zeit mit unseren Geschwistern zu verbringen. Und als zweites ermahnt uns der Text nicht nur die Probleme zu sehen, sondern dass wir sie auch nicht ignorieren. Der Text sagt, du sollst nicht zusehen. Das ist die eine Sache, die Hilfe zu sehen, die unsere Geschwister benötigen, ist eine andere, nicht zu ignorieren, sondern sie ernst zu nehmen und dann auch entsprechend zu helfen. Wir müssen also hinsehen, mit unseren Geschwistern beschäftigen und wir müssen dann ihre Nöte auch ernst nehmen und eventuell praktische Schritte einleiten. Wir denken schnell, dass es etwas Dramatisches sein muss, doch Hilfe, wie gesagt, kann einfach sein. Es kann manchmal einfach nur sein, Zeit zu opfern. Eine Stunde in der Woche. Kann vielleicht einfach nur eine praktische Arbeit sein. Vielleicht braucht einer der Brüder oder Schwestern Hilfe, ein Formular auszufüllen, von dem wir Ahnung haben. Vielleicht handwerklich nicht so begabt wie wir und braucht einfach mal kurz eine Hand, um schnell was aufzuhängen oder festzumachen. Ich glaube vor allem aber, dass wir unseren Geschwistern am meisten helfen, wenn wir mit ihnen Zeit verbringen. Wir leben in einer Stadt mit Millionen von Einwohnern und ich denke, das größte Problem dieser Millionen von Einwohnern ist Einsamkeit. Die meisten Einwohner Berlins, das ist uns vielleicht nicht bewusst, sind Single. Die leben vielleicht in einer WG, aber wie viel Kontakt hat man mit den anderen in einer WG oft? Manchmal brauchen wir Gemeinschaft und vor allem brauchen wir Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, gegenseitig im Herrn zu ermutigen, Trost zu spenden vielleicht. Das Schlimmste, was wir machen können, ist die Hilfe, die unsere Geschwister benötigen, zu ignorieren. Das ist eine ernsthafte Warnung. Jakobus greift diese Warnung im Prinzip auf, wenn er in Kapitel 4 sagt, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den. Wir sehen also, wenn wir wissen, dass wir unserem Bruder was Gutes tun können und es nicht tun, sündigen wir. Das bringt uns direkt zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war Ignoranz verboten. Der zweite Punkt heißt Hilfe geboten. Ignoranz verboten, Hilfe geboten. Lass uns doch mal die beschriebene Situation verstehen. Mose sagt, wenn du das Tier oder irgendetwas anderes findest, was deinem Bruder gehört, gebe es ihm zurück. Wir könnten sagen, wenn du das, was deinem Nächsten gehört, findest, sei es Tiere oder Gegenstände, und es behältst oder liegen lässt, ist es Sünde. Es geht ja nicht um Diebstahl. Es geht nicht darum, dass wenn wir etwas von jemand anderem, wir etwas nehmen, was jemand anderem gehört, dass wir es ihm klauen. Es geht hier wirklich um etwas anderes. Denn Ignoranz alleine ist schon eine Sünde. Der Israelit könnte den Mantel seines Bruders am Feldrand sehen und einfach liegen lassen und denken, ja, jetzt hat er seinen Mantel verloren. Wird er schon irgendwann merken. Das ist Sünde in den Augen Gottes. Die Hilfe oder die Not unseres Nächsten zu sehen und sie zu ignorieren, ist Sünde. Geht hier um eine einfache praktische Hilfe. Ich denke, es wird besonders deutlich, wenn wir Vers 2 betrachten und heißt es, wenn aber dein Bruder nicht in deiner Nähe wohnt oder du ihn nicht kennst, so sollst du sie in deinem Haus aufnehmen, in dem Fall die Tiere, dass sie bei dir seien, bis dein Bruder sie sucht und dann sollst du sie ihm zurückgeben. Das bedeutet, die Person sollte sich so lange um die Tiere kümmern, bis der Bruder kommt und sie sich holt. Das heißt nicht, nimm die Tiere auf und ignoriere sie dann in deinem Haus, sondern das bedeutet schon, nimm sie auf, fütter sie, melke sie notfalls, schere sie, wenn es die Zeit ist. Und ich gehe sogar davon aus, schere sie und heb die Wolle von diesem Schaf für deinen Bruder auf, damit es letzten Endes seine Wolle nur für ihn erst. Aber dann setzt Mose sogar noch einen drauf und sagt in Vers 4, du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen und du sollst ihn nicht entziehen, sondern du sollst ihn unbedingt aufhelfen. Wenn ein Tier, ein Esel oder ein Rind, was generell gut gebaute Tiere sind, wenn die einfach auf der Straße zusammenfallen, gibt es zwei Gründe. Entweder sie sind die ganze Zeit gelaufen und verdurstet und verhungert, oder sie brechen unter der Last, die sie tragen, zusammen, was hier viel wahrscheinlicher ist, dass diese Tiere genutzt worden sind, um Lasten zu tragen. Und vielleicht war der Weg auch einfach nur uneben oder schmal und der Esel oder das Rind treten falsch auf und fallen. Aber wenn das passiert, ist meistens der Besitzer des Tieres dabei, weil er die Lasten aufgeladen hat. Oder vielleicht ein Knecht dieses Besitzers war dabei und hat den Esel oder den Rind geführt. Und trotzdem, sagt Mose, sollst du diesem Tier aufhelfen. Das Tier war nicht verloren, das Tier war gar nicht alleine. Das Tier war mit seinem Besitzer unterwegs. Und dennoch, wenn es fällt, sollte der Israelit diesem Tier helfen. Also auch hier gilt die Idee, dass wenn ich es ignoriere und sage, na, der Besitzer hilft dem schon, dass es falsch ist, dass es Sünde ist. Du sollst ihnen unbedingt aushelfen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dieses Wort finden wir zweimal im Text. Unbedingt. Vers 1 sagt Mose auch, du sollst sie deinem Bruder unbedingt wieder zurückbringen. Es geht hier nicht darum, dass man seinem Bruder helfen könnte. Es geht darum, dass man seinem Bruder helfen muss, soll seinem Bruder helfen. Du sollst ihm unbedingt helfen. Da wird aufgefordert zur gegenseitigen Hilfe. Es ist ihre Pflicht, oder in der Hinsicht zu helfen. Es gab keine Ausrede, wenn du das Tier alleine siehst oder wenn du es mit seinem Besitzer siehst. Deine Pflicht ist es, dem Tier zu helfen. Warum? Weil es deinem Bruder gehört. Die Betonung ist immer, wenn du den Esel oder das Schaf oder das Rind deines Bruders siehst. Nicht, wenn du wilde Tiere siehst, die bringen. Das Gesetz schreibt ja nicht, wenn du den Hirsch siehst, der hinfällt. Nicht während der Predigt. Es war eine Pflicht, es gab keine Ausrede. Interessant, weil wir würden heutzutage erstmal die Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Wir würden uns überlegen, okay, wenn ich ihm helfe, was gewinne ich denn dabei? Was ist denn mein Vorteil? Ich bin auf dem Land aufgewachsen und bei uns funktioniert es so, wenn jemand was baut auf seinem Hof, dann helfen die Nachbarn. Das machen die einfach. Wenn dann der Nachbar wieder was macht und was tut, dann hilft man dem. Aber nur so viel, wie er dir geholfen hat. Und man hilft dem Nachbarn auch nur so viel, wie man dann seine Hilfe braucht. Also unser Vermieter zum Beispiel war ganz gut darin, wenn er was gebaut hat und irgendwas braucht, dann hat er gesagt, ich kenne da jemanden, der schuldet mir noch was. Und dann hat er den angerufen und dann ist er gekommen und hat es eben gemacht und dann waren die wieder quitt. So, aber so denken wir immer noch auf der Arbeit. Wenn unsere Arbeitskollegen uns was fragen oder unser Chef was fragt, dann denken wir erstmal, welchen Gewinn haben wir davon? Hilft es mir vielleicht bei meiner Beförderung? Mache ich mich damit vielleicht bei meinen Arbeitskollegen unbeliebt? Ist mir wichtiger, bei meinen Kollegen beliebt zu sein oder die Beförderung zu kriegen? All diese Fragen stellen wir uns. Und jeder kennt diese Rechnung in der Schule oder im Studium. Wir stellen uns die Frage, okay, ich könnte jetzt 2 Stunden lernen und dafür eventuell vielleicht eine bessere Note schreiben. Aber ich könnte auch 2 Stunden Freizeit haben und einfach mit meiner 4 im Zeugnis leben. Wir denken ständig so. Wir denken ständig, was habe ich davon, wenn ich etwas tue? Aber diese Frage sollten wir uns gar nicht stellen. Die Israeliten waren aufgefordert, diese Rechnung überhaupt gar nicht erst aufzustellen, sondern es einfach zu tun. Sie sollten sogar ihrem Bruder helfen, wenn es für sie Nachteil war. Ich meine, ich habe gesagt, es ist vielleicht nicht viel Arbeit gewesen, ein Tier mit ins eigene Stall aufzunehmen, aber es waren vielleicht zusätzliche Kosten, die vielleicht gerade so den Unterschied gemacht haben. Vielleicht auch manchmal für uns zum Nachteil, wenn wir unseren Geschwistern helfen. Wenn wir unseren Geschwistern helfen müssen, weil sie eine Not haben, dann sollten wir nicht überlegen, gut für uns oder ist nicht gut für uns. Dann müssen wir manchmal Opfer bringen. Hochwahrscheinlich opfern wir sogar vielleicht unsere Freizeit, in der wir viel lieber auf dem Sofa gesessen wären und uns die Fernsehserie angeschaut hätten. Wir opfern vielleicht andere Dinge. Vielleicht muss ich auf der Arbeit Minusstunden machen, um meine Brüder, Schwestern helfen. Aber dennoch lohnt es sich, denn wir helfen unseren Brüdern. Wir helfen unserer Schwester. Wir helfen denen, die Hilfe brauchen. Es geht darum, dass unsere Geschwister Hilfe brauchen und dass wir ihnen helfen sollen. Einfacher gesagt, es geht darum, dass wir unsere Geschwister praktisch lieben. Wir sollen sie lieben. Und das ist das, was ich zum Schluss nochmal unser Fokus drauf senken will, auf das praktische Tun. Wir sind, wenn wir ehrlich sind, eine Gemeinde, die ziemlich viele Akademiker hat. Ich glaube, der Großteil derjenigen, die zu uns in den Gottesdienst kommen, haben irgendwas studiert und arbeiten nicht praktisch mit ihren Händen jeden Tag auf dem Bau. Und dennoch sind wir aufgefordert, praktisch zu helfen. Und Jesus selbst, und das ist interessant, lobt seine Kirche dafür, dass sie praktisch arbeiten und helfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als Jesus davon spricht, wenn er wiederkommen wird, wenn der Sohn des Menschen wiederkommen wird als Richter, um zu richten, seine Kirche zu richten, da heißt es, er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und dann ist die Frage, woran misst ihr seine Kirche? Er misst seine Kirche an dem, was sie getan haben. Die Schafe haben ihm Kleidung gegeben, sie haben ihn im Gefängnis besucht, sie haben ihm Brot und Wasser gegeben, die Böcke haben das alles nicht gemacht. Und als die Schafe fragen, wann haben wir dich durstig gesehen oder wann haben wir dich nackt oder hungrig gesehen, wann warst du im Gefängnis? Dann antwortet Jesus ihnen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Jesus selbst macht deutlich, dass wir uns um unsere Geschwister kümmern sollen, wenn sie Hilfe brauchen. Und wenn wir unsere Geschwister helfen, dann helfen wir Christus. Obwohl Christus keine Hilfe braucht, obwohl Christus zu Rechten des Vaters sitzt in aller Herrlichkeit, identifiziert sich Christus so sehr mit seiner Kirche und jedem Einzelnen in der Kirche, dass er sagt, alles, was du deinem Bruder oder deiner Schwester tust, das tust du. Und das allein sollte uns motivieren. Vielleicht fällt es uns manchmal schwer, dem einen Bruder oder einer Schwester zu helfen, weil wir sie nicht so sehr mögen wie andere. Aber lasst euch gesagt sein, ihr tut es Christus, für Christus. Wir sollten unsere Geschwistern helfen, weil wir sie lieben, weil das Gesetz uns dazu auffordert. Wir sollten ihnen helfen als eine Konsequenz des Evangeliums, eine Folge des Evangeliums. Jesus macht es deutlich. Wer an mich glaubt und wer zu meiner Kirche wahre Schaf ist, meiner Kirche, der hilft seinen Brüdern und seinen Schwestern. Und somit helfen wir Christus. Lasst uns deshalb nicht diejenigen sein, die die Not unserer Geschwister ignorieren. Lasst uns diejenigen sein, die helfen, was nötig ist.